Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Mein Name ist Alexander Metzler. Ich bin Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit aus erster Hand. Und wie immer freue ich mich mega, dass ihr gerade dabei seid zu dieser Folge, in der es um das spannende Thema Mental Load gehen soll. Und mein Gast heute ist Philipp Pham. Philipp ist Meditationslehrer, Psychologe, Unternehmer und Mitgründer von Mindful Life und dem Mind Club. Und mit ihren Unternehmen bringen sie mentale Gesundheit zu Privatpersonen und in die Unternehmen rein. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, lieber Philipp.
Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Wir kennen uns ja schon. Ich war ja schon mal zu Gast bei euch im Podcast. Vielen Dank dafür. Das ist jetzt die Gegeneinladung, weil ich auch deine Arbeit und deinen Spirit sehr, sehr spannend fand. Ich glaube, es war ein Short-Video auf YouTube. Ich weiß gar nicht mehr, wo es mir begegnet ist, wo du zu dem spannenden Thema Mental Load gesprochen hast. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Und da habe ich gesagt, prima, das ist ein Thema, das hatte ich noch gar nicht bei mir in der Heldenstunde. Das ist ein Thema, über das weiß ich auch nicht wahnsinnig viel. Dich habe ich als Experten. Bam, da sind wir. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Vielleicht als Einstiegsfrage, bevor wir an die Definition gehen. Philipp, du als Meditationslehrer und entspannter Typ, als den ich dich bisher kennengelernt habe, wann hast du denn zum letzten Mal Mental Load gespürt?
Boah, das ist gar nicht so lange her, würde ich sagen. da ich auch Vater bin, zweier Kinder und eben noch Unternehmen und dies und das alles so parallel mache, kann ich das nur zu gut. Und habe aber das Glück, dass das Thema für meine Frau und mich einfach schon präsent ist, dass wir praktisch auch den Begriff Mental Load kennen. Und da sind wir fast schon bei einer Strategie, praktisch dieses Thema zu kennen, ist sehr, sehr hilfreich, weil wir dann entsprechend halt uns gegenseitig Dinge abnehmen können oder auch Verständnis haben, so wenn man weiß, okay, die andere Person hat gerade Mental Load. Wir benutzen dieses Wort tatsächlich auch, um das einfach zu bezeichnen, ohne jetzt zu sagen, das und das und das und das und das und das ist gerade alles da und das wird mir zu viel und so weiter, sondern einfach, ey, ich habe gerade Mental Load, lass mal irgendwie heute essen gehen statt kochen oder so, also irgendwie so. Und deswegen, das kommt immer wieder, das ist kein Thema, das für immer gelöst ist. Daher ist es gut, da irgendwie Strategien zu kennen, was man machen kann, wenn es wieder da ist.
Aber da war schon das erste Learning, finde ich, drin, dass ihr das benahmt und auch beide wisst, was damit gemeint ist. Also, dass man das überhaupt kommuniziert in einer Partnerschaft, zumindest schon beim Thema Partnerschaft, das ist ein Punkt, der kam in meiner Mental-Liste erst viel später, aber es ist ja prima, dass du es ansprichst, weil ich glaube, gerade auch in der Partnerschaft, in der Ehe, kulturell, biologisch bedingt Frauen, Männer, ne, wir haben ja so gewisse Bilder im Kopf und da scheint die Frau wirklich schlechter wegzukommen als der Mann in traditionellen Beziehungen jedenfalls, dass die Frau mehr Mental Load hat. Bevor wir in dieses spannende Beziehungsthema einsteigen, vielleicht nochmal für jemand, der den Begriff Mental Load noch nie gehört hat, wie würdest du Mental Load definieren?
Also letzten Endes ist Mental Load diese dauerhafte mentale Belastung. Also dieses Gefühl, immer an alles denken zu müssen. Ja, nicht vergessen, warte mal, ich muss noch das machen und das machen und das machen. Das ist praktisch so eine Art endlose To-Do-Liste, so ganz viele kleine Dinge. Und wenn man die einzeln anschaut, sind die alle gar kein Problem. Sowas wie, okay, ich muss noch einkaufen, ich muss noch kochen, ich muss noch Batterien wechseln, ich brauche noch einen Arzttermin fürs Kind oder so, also so ganz viele Dinge, die sich häufen. Und dadurch, dass es dann so viele sind und es auch unsichtbar ist, kommt es dann eben zu so einer Überlastung und eben so einer Belastung meiner kognitiven Kapazität. Und das überträgt sich in alle möglichen Bereiche. Es gibt auch so eine Versuch, das zu definieren, die Charakteristika, die einen Mental Load ausmachen. Und da ist das erste eben dieses, es ist unsichtbar, also es ist eben irgendwie so im Hinterkopf. Dann es ist grenzenlos. Es ist also nicht so, dass ich das zum Beispiel im privaten Bereich habe, zum Beispiel eben all diese Sachen, Müll rausbringen, Einkauf, bla bla, sondern es läuft halt so eine kleine Stimme so im Hinterkopf und das nehme ich dann halt in jeden anderen Bereich mit rein, wenn ich dann bei der Arbeit bin, wenn ich bei meinen Hobbys bin oder sonst wo, wenn ich versuche, was nicht zu vergessen, dann habe ich das natürlich da auch. Und der dritte Punkt ist, es hat kein Ende. Und das ist nämlich oft der Trugschluss, dieses, Ah, gerade ist bei mir voll viel los. Ich habe gerade nicht so viel Zeit, aber ich muss das und das noch hinter mich bringen und dann habe ich wieder Zeit, dann können wir uns wieder treffen. Mhm. Dann kann ich wieder mehr Sport machen, dann mache ich wieder meine Routine und so weiter. Weil wenn ich heute in meinen Kalender schaue, wie er in ein paar Monaten aussieht, chillig. Und jetzt gerade aktuell habe ich voll viele Sachen drin, aber das legt sich ja bald. Mhm. Und dann kommt der Tag in ein paar Monaten, dann sieht es genauso aus wie heute. Von daher muss ich, wenn ich eine Strategie entwickle, jetzt anfangen und eben nicht warten, bis alles aufgeräumt ist, bis die To-Do-Liste komplett abgehakt ist, weil sobald ich unten angekommen bin, ist sie halt von oben wieder gefüllt.
Das heißt, wir haben dieses endlose Phänomen von Dingen, von einer mentalen To-Do-Liste, ich kenne das ja von mir selbst auch, ne? Bei mir ist es zum Beispiel eine typische Sache, die ich Monat für Monat und vielleicht sogar schon Jahr für Jahr mit mir mitschleppe, ist die berühmte eBay-Kiste. Also Dinge, die ich auf eBay mal versteigern will. Dinge, die ich eigentlich loswerden will, die aber für andere Menschen noch einen Wert darstellen. Das ist auch zu schade, das wegzuwerfen. Eigentlich ein Foto, ein kleiner Text rein, bam, eine Sache von 20 Minuten wahrscheinlich und häuft sich an über Monate oder gar Jahre. Und schlimmer noch, es wird ja immer mehr Zeug, weil diese eBay-Schublade, die wird nicht abgebaut, sondern da kommt immer mehr Zeug rein mit, ja, das muss ich mal auf eBay stellen. Also das ist so ein typisches Ding, was bei mir so ein Endlosbrenner ist. Jetzt nur mal als ein Beispiel von vielen. Ich finde dieses Beziehungsthema noch super stark, aber vielleicht jetzt vorgezogen noch, Was wäre denn so der erste konkrete Schritt? Weil das kennt ja jeder. Also ich glaube, jede und jeder, der gerade diesen Podcast hört, kennt dieses Thema. Ich habe ganz viele To-Do-Listen in meinem Kopf, um die ich mich noch kümmern müsste. Was wäre denn aus deiner Sicht so der erste Schritt? Akzeptanz, erkennen und vielleicht auch konkret in der Umsetzung. Wie gehen wir damit um? Dass es eben nicht zu. Also erstmal ist es ja nur ein Zustand, aber dauerhaft kann sowas ja auch dann zur mentalen Belastung werden. Wie können wir das verhindern? Was wäre so der erste Schritt?
Ist so. Also wie du schon gesagt hast, so der erste Schritt ist im Prinzip mir dessen bewusst zu sein. Ja? Also ich muss erstmal überhaupt wissen, dass es dieses Phänomen gibt. Weil ganz oft schauen wir auf die Themen und sagen eben genau dieses, es ist ja nicht so schlimm, kochen oder einkaufen oder Wäsche waschen. Aber wenn wir halt verstehen, dass diese Masse und diese Belastung, die sich dann eben mitschleppt und mit in den Schlaf schleppt, beispielsweise einschlafen, durchschlafen, wird dann auch problematischer. Ganz viele klassische Stresssymptome kommen dann auf. Man wird gereizter, es zeigt sich in der Beziehung, es zeigt sich im Job, es zeigt sich in der Fehleranfälligkeit und so weiter. Also es ist ein riesiger Rattenschwanz. Und wenn ich eben verstehe, dass dieses Thema eben mehr als die Summe seiner Teile ist, dann kann ich es angehen. Und dafür braucht es aber eben dieses Bewusstsein, weil sonst kommt man direkt in dieses Argumentieren, ja, das ist doch alles nicht so schlimm und so weiter. Und der nächste, oder vielleicht der erste praktische Schritt tatsächlich ist, wir haben verstanden, es ist unsichtbar, also mache ich es sichtbar. Mhm. Also versuche ich es erstmal aufzuschreiben. Und ich schreibe jetzt erstmal alles auf, ohne es zu koordinieren, ohne es zu einer To-Do-Liste zu machen, ohne es zu priorisieren, sondern erstmal einfach nur, dass es raus ist. Und das, also es ist im Prinzip dieses Braindumping. Mhm. Braindumping ist ja auch eine Journaling-Technik oder generell einfach eine Technik aus der Psychologie, die sehr hilfreich sein kann, wenn einfach viel los ist in uns. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp, der gegeben wird, wenn Menschen wegen Overthinking, wegen Gedankenkarussellen nicht ein- oder durchschlafen können, dass sie vor dem Schlafen alles runterschreiben, was gerade so in dem Kopf, im Kopf vor sich geht. Und kontraintuitiv, weil man denkt so, ja, okay, dann mache ich es ja noch präsenter. Nee, aber dann ist es raus.
Raus aus dem und dann, System. Und dann ich muss ist nicht mehr eben, dran denken.
Ja. Genau, mhm. Genau das. Mhm. Weil dann weiß ich so, okay, ich muss es nicht festhalten, weil es steht jetzt da. Mhm. Es ist da. Und genau das kann ich eben als ersten Schritt bei Mental Load auch machen. Ich schreibe einfach mal alles runter. Und dann kann ich damit arbeiten. Dann weiß ich dann zum Beispiel so, ja, okay, ein paar davon sind gar nicht so wichtig. Die belasten mich da irgendwie auch, sind alles so Open Loops und so weiter. Die ziehen so alle so ein kleines bisschen Kapazität meiner Hirnmasse irgendwie so auf sich. Aber jetzt sehe ich es und kann manches loslassen, kann delegieren, kann das gemeinsam mit jemandem anderen, den das vielleicht auch betrifft, dann besprechen, ob wir uns das vielleicht auch ein- oder aufteilen können. Und dann können wir damit arbeiten. Also erster Schritt, sichtbar machen. Und dann gibt es halt endlos viel, was man machen kann. Wir haben vorhin schon so von Partnerschaft gesprochen. Gibt es auch, wie du gesagt hast, auf jeden Fall Geschlechterunterschiede. Die sind nicht naturgegeben, die sind gesellschaftlich ganz, ganz klar. Aber heutzutage ist es immer noch so, dass Frauen eben mehr betroffen sind von Mental Load. Das ist keine Überraschung. Das sind einfach so gewisse Erwartungen. Aber wie gesagt, das kommt nicht aus der Natur. Also Frauen müssen eigentlich nicht mehr Mental Load haben als Männer. Aber in einer Partnerschaft ist es oft so, wenn man zusammen lebt, dass wenn man nichts koordiniert, dass alle an alles denken. Dass
ja,
zum Beispiel
und somit sich der Mental Load sogar
verdoppelt, unnötigerweise.
Aha,
genau.
Ja.
Und dann haben wir zum Beispiel irgendwann gemerkt, so, okay, das belastet uns beide, nicht immer gleich und nicht mal gleichzeitig und so, aber dann lass es doch aufteilen. Einerseits kannst du es aufteilen, zum Beispiel wie, was weiß ich, Thema Müll rausbringen, macht nur eine Person. Dann ist ein Bereich weg. Oder wenn man sagt, okay, wir wollen irgendwie beide Essen machen, aber wenn beide jeden Tag irgendwie mitdenken, ist es unnötig, viel Kapazität über zwei Personen, also teilen wir uns die Wochentage auf. Und haben wir jetzt im Kalender, seit wir das dann gemacht haben, mit diesem Thema Mental Load, haben wir jetzt Wochentage, wer wann fürs Essen zuständig ist. Und für Essen zuständig heißt gucken, ob man es zu Hause hat, ob man einkaufen muss und so weiter. Und wenn du weißt, okay, da steht mein Name nicht im Keller, chillig, im Kalender, muss ich nichts machen. Oder so, ich bringe die Kinder, sie holt die Kinder und so weiter. Also so kann man sich dann bestimmte Aufgaben einteilen. Und dann ist es leichter. Ein anderer hilfreicher Punkt, wenn ich es sichtbar habe, ist dieses, okay, ich merke, ich bin gerade überlastet. Und das ist sehr individuell, es ist sehr subjektiv, es ist sehr abhängig davon, was gerade alles da ist, weil nicht nur die Aufgaben beeinflussen das, dann kann ich auch vielleicht mit mehr Überzeugung Nein sagen oder Grenzen setzen, weil ich dann weiß, ich bin an der Grenze meiner Kapazität. Und ein Verständnis für Mental Load zu schaffen im eigenen Umfeld kann da halt sehr hilfreich sein, weil, wie gesagt, ich muss meiner Frau dann nicht erklären, ey, ich habe die Aufgabe und die und die und die und die und dann 10 Minuten jammern, sondern kann einfach sagen, ey, ich habe gerade Mental Load und sie versteht das und dann können wir sagen, okay, wir machen es uns heute ein bisschen leichter. Und deswegen freue ich mich, wenn ich bei Unternehmen beispielsweise auch Vorträge dazu halten kann, weil dann alle, die da sind, dieses Thema kennen und dann entsprechend dieses Vokabular haben, um den anderen zu sagen, ich würde dir gerne helfen, ich habe gerade Mental Load. Oder jemand fragt nach Hilfe und man kann dann sagen, okay, gut, du bist gerade im Mental Load, ich helfe dir gerne, ich habe gerade Kapazität.
Also ganz, ganz wichtig hier der Punkt Kommunikation, sich auch auf eine Begrifflichkeit einigen. Es muss ja nicht Mental Load heißen, es kann ja auch Wasser bis zum Hals oder whatever heißen. Aber wichtig, dass beide oder im Unternehmenskontext das Team die gleiche Sprache spricht und das eben auch dann anerkannt wird, ne? Wenn ich mit der Erklärung komme, okay, Mental Load, und die andere Person, die damit betroffen ist, hat dann entsprechend auch den gleichen Sachverstand, die gleiche Kommunikationsebene und somit eben auch das Verständnis. Das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, weil wenn die eine Person ankommt mit Mental Load und die andere Person kann überhaupt nichts damit anfangen, überhaupt nicht nachvollziehen, ist dann natürlich schwierig in der Beziehung, sich darüber einig zu werden, wer jetzt morgen früh sich um den Biomüll kümmert, und zwar bevor der Biomüllentleerwagen draußen vorbeigefahren ist und es ja dann wieder kracht.
Weil wenn die gleiche Sprache nicht da ist, dann spricht man ganz schnell eben über die Aufgaben. Und dann steht man halt blöd da als die Person, die halt, der das gerade zu viel wird, weil man halt so, natürlich ist die Aufgabe nicht schwierig, das zu machen, aber es gibt halt ganz viel, was einen belastet, von der kognitiven Seite, von der emotionalen Seite, von wie fit fühle ich mich insgesamt, also wenn ich unausgeschlafen bin, wenn ich gerade irgendwie eine Baustelle habe an irgendeiner Stelle, wenn ich irgendeinen Konflikt habe. Das kann alles das beeinflussen, wie belastbar ich bin. Und wenn ich eben weniger belastbar bin, dann reicht eine kleine Menge an Aufgaben, dann wird mir das schon zu viel. Ja. Und es gibt diesen schönen Spruch, man kann auch in der Pfütze ertrinken. Ja, wenn ich blöd lande und mit meinem Gesicht in der Pfütze lande, dann kann ich auch ertrinken. Deswegen, ich muss gar nicht über die Tiefe des Wassers mit jemandem diskutieren, ob die Aufgaben jetzt überlastend sind oder nicht, sondern in meinem individuellen Fall ist es mir gerade zu viel. Und da praktisch Verständnis zu haben für eine andere Person und eben zu sagen, ja, okay, ich glaube dir das so und ich versuche dir entgegenzukommen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und dann kann man halt eher dann was machen. Und das bringt uns eigentlich auch schon wieder zu einem anderen Punkt, weil der Load selbst ist nicht allein das Problem. Und wenn ich entsprechend eine Strategie entwickeln möchte gegen Mental Load, dann gibt es verschiedene Baustellen. Das eine ist halt eben all die Aufgaben, sowas wie Priorisieren und Zeitmanagement und all diese Sachen. Das andere ist aber auch sowas wie Stressmanagement. Das ist die große andere Baustelle. Weil wenn ich was machen möchte gegen Mental Load, wenn ich Mental Load habe, bin ich gestresst. Wenn ich gestresst bin, habe ich schneller Mental Load. Und so habe ich zwei Baustellen, an denen ich ansetzen kann. Und bei beidem ein bisschen was machen kann. Weil selbst wenn ich an den Aufgaben selbst nichts verändern kann, weil ich keine Unterstützung habe oder sonst irgendwas, dann kann ich zumindest an der Stresskomponente ansetzen und mir da Freiheit schaffen oder zumindest ein bisschen Raum schaffen. Und da gibt es halt wiederum ultra viel, was ich machen kann. Oder auch allein sowas wie halt nach einer gesunden Schlafhygiene, Bewegung, frische, also alles, was halt wichtig ist für unseren gesunden Lebensstil, hat einen Einfluss auf Mental Load. Und da dann gesondert oder gezielt nochmal mehr darauf zu achten, dass man sich um sich selbst kümmert, ist ganz, ganz wichtig. Weil ganz oft ist es ja so, ich bin überlastet, also gucke ich nur noch auf die Aufgaben, um die hinter mich zu bringen und spare dann an Zeit, die ich mit anderen Menschen verbringe, spare dann an der Zeit für meine Hobbys, schlafe vielleicht weniger, damit ich mehr Zeit habe, mache weniger Pausen, damit ich mehr Zeit habe. Also all die Sachen, die mir scheinbar Zeit geben, die dann aber langfristig dazu führen, dass ich eigentlich nur auf dem Zahnfleisch gehe und dann noch weniger Kapazität habe. Und dann wird es halt nicht besser. Und da ist ganz hilfreich, das sich auch so ein bisschen vor Augen zu führen. Thema Burnout ist ja im Prinzip die Steigerung für Mental Load. Und wenn ich einen Burnout habe, dann falle ich richtig aus. Und wenn ich verstehe, Mental Load ist sozusagen so eine Art Meilenstein vor dem Burnout. Und wenn ich Mental Load ernst genug nehme und da aussteige, muss ich mich, vereinfacht gesagt, gar nicht mit Burnout beschäftigen. Heißt, wenn wir alle eben Mental Load präsenter haben und das ernst nehmen und da ansetzen, dann ist das perspektivisch gesehen für uns eine sehr gute Idee.
Du hast jetzt gesagt, Bewusstsein ist das erste, ist der erste Punkt. Was für konkrete, ich nenne es jetzt mal Symptome von Mental Load, was wären denn so typische Warnzeichen, wo ich als Unternehmerin, als Unternehmer oder auch als Privatperson vielleicht körperlich, aber vielleicht auch mental als Warnsignale interpretieren kann?
Im Prinzip sind es die klassischen Stresssymptome. Also dieses, ich kann nicht mehr richtig ein- und durchschlafen, ich bin schneller gereizt, mir wird alles zu viel, ich bin vielleicht auch schneller krank oder sonst irgendwas. Also so all diese Sachen, aber eben in Bezug auf Aufgaben. Mir wird es zu viel und vielleicht blockiere ich dann irgendwann und bin dann in so einer Freeze-Starre, dass ich dann gar nichts mehr mache, also nicht mal mehr die kleinen Sachen, niemandem mehr antworten kann und einfach nicht mehr vorankomme mit irgendwas, weil ich einfach komplett überfordert bin. Und diese Kombi, also klassische Stresssymptomatik in Verbindung mit den Aufgaben, die ich zu tun habe. Und die sind aber, oft sind die eben über die verschiedenen Lebensbereiche verteilt, aber oft eine Verlagerung oder eine Gewichtung im privaten Bereich. Also oft ist es eben diese Masse dessen, was wir im privaten Bereich haben. So bei der Arbeit sitzen wir und haben unsere verschiedenen Aufgaben und das ist alles ein bisschen sichtbarer. Aber während ich das mache, werden halt die anderen Sachen nicht erledigt. Wie zum Beispiel, okay, ich muss mich vielleicht noch um ein Geschenk für einen Kindergeburtstag kümmern oder sonst. Also so
oder
die Liste
Kuchen
ist halt
endlos. Ja, für Tombola-Verkauf.
Ja, genau. Dann ist da noch ein Feiertag. Oh, oder da ist die Kita zu. Also das ist gerade so ganz aktuell bei uns. Ständig irgendein Feiertag und irgendwie Kita zu und Schließtag und so weiter. Und dann kommst du mit gar nichts mehr hinterher. Und da muss man vielleicht auch dann sagen, Perfektionismus ist nicht immer hilfreich. Und den abzulegen ist aber schwierig. Aber sich da zu erlauben, dass das nicht immer auf einem Niveau bleiben muss, sondern dass ich das auch anpassen darf und eben sagen kann, ey, ich mache weniger, ich mache es mir leichter, ich nehme heute nicht die Treppe, ich nehme den Aufzug, ich gehe was essen statt zu kochen und so weiter. Also so überall mir möglichst viel Dinge leichter zu machen und öfters Nein zu sagen, das sind so Sachen, die wirken so banal, aber die machen einen ganz, ganz großen Unterschied.
Das ist total witzig, dass du das mit den Treppen und Aufzug sagst, weil ich sage es meinen Klienten immer umgekehrt, nimm die Treppen und nicht den Aufzug, weil es natürlich wieder eine Bewegungseinheit im Arbeitsalltag ist. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn ich schon so auf der Straße zum Burnout bin, kann ich mir das vielleicht auch dann ein bisschen einfacher machen. Das ist dann situationsabhängig. Aber das, was du gerade gesagt hast mit dem Perfektionismus, ist vielleicht Mental Load auch ein Stück weit so ein Ego-Thema, weil ich so das Gefühl habe, ich bin eine Person, die muss das alles im Griff haben, die muss das alles hinkriegen, die bekommt Beruf und Familie und Partnerschaft und Freundschaften alles super hin. Ist das vielleicht auch manchmal so eine mentale, selbstgestellte Falle, in die wir da reinlaufen?
Bestimmt. Aber ich glaube vor allem in Bezug auf sich verantwortlich fühlen, was wiederum der Grund ist, warum das mehr bei Frauen liegt, dieses Thema oft, weil da oft ein stärkeres Gefühl von Verantwortlichkeit ist, beispielsweise für Familie und Haushalt, dieses, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Oder jetzt muss ich es jemandem erklären und bevor ich es jemandem erkläre, mache ich es schnell selber. Mhm. Und wenn da noch zu sehr dieses bestimmte Bereiche sind für Frauen Denken da ist, dann passiert genau das. Und daher ist es eben, wenn man gemeinsam ist in der Familie, in der Partnerschaft, das so wichtig, sich zu lösen von diesem ganz klassischen Rollendenken, dass wir eben uns das besser einteilen, weil die Partnerschaft leidet dann auch drunter. Und das ist also so, da ist keinem geholfen, wenn man das so in diesem Rollendenken steckt.
Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist ja ein neues Phänomen, was dann zu einer neueren Zeit auch passt, weil ich sag mal, wenn ich so eine Generation zurückdenke, meine Eltern, die waren noch in so einem sehr klassischen Rollenbild. Papa hat gearbeitet und das Geld heimgebracht. Mama hat sich um Haus und Familie gekümmert. Später hat sie das dann ein bisschen aufgebohrt und ist dann wenigstens 1-2 Tage in der Woche, eher so, damit sie mal aus dem Haus rauskommt, ne, arbeiten gegangen. Und das ist ja gar nicht so einfach, so durch diese Strukturen, wenn man so aufwächst, wenn man das so sieht im eigenen Elternhaus, diese Strukturen neu zu denken. Was können wir denn da so unseren, vor allen Dingen unseren Geschlechtsgenossen mal mit auf den Weg geben? Weil im zweiten Schritt sehe ich dann auch natürlich die Gefahr, wenn man jetzt anfängt zu kommunizieren über Mental Load, dann könnte man das ja auch clever nutzen und sagen, ach, du willst, dass ich den Müll, du, ich habe gerade Mental Load. Also wie schaffen wir das, dass das jetzt ohne Kontrolle und ohne sich gegenseitig zu beobachten und aufzuwiegen gegeneinander, ob das alles so fair ist. Also wie kriegt man da ein gutes Miteinander in einer Partnerschaft hin?
Ja, also ich glaube zwei Sachen. Das eine ist, wir dürfen uns von der Idee lösen, dass Arbeit, die bezahlt ist, Arbeit ist und unbezahlte Arbeit keine Arbeit ist. Mhm. Weil in diesem klassischen Bild von den Generationen vor uns war das vielleicht so, dass dann die Frau keinen bezahlten Job hatte, aber Haushalt und Familie ist ja, halt, also
die gemanagt hat das
da alles. Da ist wahrscheinlich mehr Arbeitszeit drin gewesen, als was der Mann gearbeitet hat. Und das vielleicht, weil wenn heute in Partnerschaften das ist, dann ist die Frau halt meistens auch berufstätig. Das heißt, sie hat eigentlich also mehr als 24 Stunden Arbeit pro 24 Stunden. Mhm. Und das ist dann halt, also so, das funktioniert dann halt nicht. Und das muss man als Familie, als Mann verstehen. Weil ich glaube auch, dass dadurch, dass das gesellschaftlich so in den Köpfen drin ist und das gar nicht so bewusst ist, ist es, glaube ich, nicht nur bei den Männern nicht ganz so bekannt oder ganz so bewusst. In gewissen Bubbles und so ist es voll präsent, das Thema und so weiter. Ja. Aber ich glaube, dass bei vielen Frauen zum Beispiel auch eine Doppelbelastung da ist, aber weil diese gesellschaftliche Norm einfach so krass ist, wissen sie gar nicht, dass sie eigentlich, also so halt, dass halt einfach eine unfaire Situation ist, so, in der sie leben. Jetzt zurück zu dem, was du gefragt hast, dass man sich da vielleicht so rausnimmt und das, oder dass man das gegenseitig aufwiegt und dann irgendwie so vergleicht, okay, lass mal eine To-Do-Liste machen mit deinen Aufgaben und meinen Aufgaben, dann gucken wir mal, wenn wir zu tun. So. da tappen wir wieder in die Falle, dass wir auf die Aufgaben schauen. Mhm. Und das ist das, was ich meinte mit, dass es ist nicht die Summe der Teile. Es ist nicht einfach nur die Aufgaben. Weil wenn wir die Aufgaben anschauen, dann sind die alle handelbar. Sondern es ist, wie ist es subjektiv? Und da muss man von der Idee wegkommen, die Person jammert unnötigerweise oder so, oder für mich wäre das jetzt gar kein Problem oder so, sondern okay, für sie ist das halt gerade zu viel oder für mich ist das gerade zu viel. Und dass man dann eben versteht, okay, da kommen so viele Faktoren mit rein und viele sind uns vielleicht nicht mal bewusst, also vielleicht kann man es nicht mal erklären. Vielleicht sind da so viele Sachen irgendwie im Hinterkopf oder keine Ahnung, so lange nicht richtig gut geschlafen und das vielleicht gar nicht mehr mitbekommen, dass ich nicht gut geschlafen habe.
Die gar nicht so greifbar sind dann. Ja.
Genau. Mhm. Und dann steht man plötzlich da und kann sich nicht mal erklären. Und dann entstehen irgendwelche Konflikte, weil man halt auf die falsche Stelle schaut bei dem Problem. Mhm. Und da darf man gerne halt verstehen, dass es nicht rumjammern oder so, wenn jemand tatsächlich Mental Load hat, sondern das ist tatsächlich einfach eine Überlastung.
Was können wir als Individuum, na, du bist Meditationslehrer, hast schon ein paar Sachen gesagt, Bewegung, ne, Schlaf, ja auch meine klassischen Themen aus dem Biohacking, also da gehen wir ja sowieso Hand in Hand. Aber wenn wir jetzt nochmal ganz auf mentale Übungen gucken, was könntest du so als den First Hack mitgeben, um ein bisschen Balance in Mental Load zu bekommen?
Wahrscheinlich wäre es Schlaf.
Schlaf,
ja, so normal. Ja, weil ich glaube, Schlaf ist der beste Hebel, weil wenn du genug geschlafen hast, dann bist du erholter, du bist belastungsfähiger. Wenn du ausreichend schläfst, hast du ausreichend REM-Phasen. REM-Phasen sind halt wichtig für das ganze Kognitive und Emotionale. Das heißt, dann sind deine Aufgaben für dich, also du hast mehr Kapazität, um dich Dingen zu widmen, dann bist du von deiner Willenskraft her wahrscheinlich auch stärker, um dann entsprechend halt auch dich gesund zu, dich um dich zu kümmern, gesund zu ernähren, Sport zu machen und so weiter. Also ich glaube, wenn man nur eine Sache angehen kann, wäre es Schlaf. Mhm.
Und das ist spannend, weil genau das, was du sagst, ich brauche ja auch ein Minimum an Energie für Self-Care.
Ja.
Wenn ich so total platt bin, dann kann ich gar nichts mehr machen. Also da reicht ja auch die Energie nicht, um sich jetzt vernünftig zu ernähren. Oder auch Verführungen im Außen. Ich sag jetzt mal, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Hauptbahnhof. Du steigst beim Zug am Hauptbahnhof aus und dann guck dich mal in der Bahnhofshalle um, wie viel Werbung du für Süßigkeiten siehst, für Fastfood. Man denkt immer, alle Leute sind total verhungert. Man denkt, die Leute gehen aus dem Zug raus und müssen sofort was essen, sonst sterben die. Aber diese Widerstandsfähigkeit gegenüber dieser Werbung, die nimmt ja ab, je weniger Energie wir haben. Das heißt, je weniger Energie wir haben, desto mehr sind wir sozusagen Opfer von solchen Verführungen, nehmen dann noch, man kann mal eine Tafel Schokolade essen, warum denn nicht? Aber wenn das halt so ein Dauerding ist, ne, da tun wir auch nichts Gutes in uns rein und damit wieder vernünftige Energie. Und dann gibt es so einen richtig schönen Teufelskreis. Also der Schlaf als wichtigsten Punkt würde ich für Biohacking genauso sehen wie du für Mental Load. Und was du gesagt hast mit dem Aufschreiben, vorm ins Bett gehen, das habe ich, als ich so mental gestruggelt habe, auch gemacht. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist wirklich eine Waffe. Weil wenn du es auf den Zettel hast, dann kannst du es mental loslassen. Du musst nicht mehr daran denken, dass du morgen daran denken musst, weil du weißt, wenn du morgen früh aufwachst, kannst du auf den Zettel gucken und dann weißt du wieder, worum du dich kümmern musst. Und dann hast du diese 6, 7, 8 Stunden den Kopf frei, zum Beispiel für einen REM-Schlaf. Also auch das finde ich ein super Tipp. Ja.
Ja. Und dann halt, also mein Lieblingsthema Meditation ist halt auch da trotzdem, auch also so Schlaf, bester Hebel, aber es gibt auch gute Gründe, dann halt zusätzlich zum Schlaf, weil das ist halt nicht die einzige Baustelle, an der ich da ansetzen kann. Es gibt ganz, ganz viele, glücklicherweise. Und die Vorteile von Meditation sind halt enorm bei Mental Load. Das eine ist halt, dass ich einfach erstmal Zeit überhaupt habe ohne Input. Ja, kann sich auch erstmal ein bisschen was setzen und verarbeitet werden, ähnlich wie in der REM-Phase. Und dann aber auch so dieses, wenn ich klassisch meditiere, also ich fokussiere mich, dann bin ich abgelenkt, dann merke ich, dass ich abgelenkt bin und refokussiere mich. Das ist ganz, ganz hilfreich, weil mir das einerseits tagsüber hilft, dass wenn ich dann ins mir Sorgen machen reingerate und ins Grübeln, ich kann Dinge nicht loslassen, dann kann ich durch dieses Training, das ich in der Meditation mir erarbeitet habe, kann ich halt das schneller erkennen, so wie das Bewusstsein, dieser erste Schritt. Ich erkenne das und komme wieder hierher in den Moment. Ich mache die Sache also nicht größer, als sie ist. Weil es gibt ja immer die Situation selbst und was wir oben drauf packen. Die
Interpretation davon, ja. Ja.
Und wenn ich die eine Sache vielleicht nicht verändern kann, kann ich zumindest, was ich draus mache, halt verändern. Mhm. Und dann eben auch nochmal Thema ein- und durchschlafen. Das ist ganz oft verbunden mit Gedankenkarussellen.
Ja.
Und wenn ich halt regelmäßig meditiere, dann habe ich einfach weniger Gedankenkarussellen. Mhm. Also das kannst du im Hirn einfach zeigen. Und daher regelmäßiges Meditieren kann da sehr, sehr hilfreich sein. Und da haben wir noch nicht mal über den Einfluss auf Stress und Resilienz gesprochen. Weil da spielt das natürlich auch nochmal eine Rolle.
Mhm.
Und das ist ein ganz großer Teil bei Mental Load. Mental Load besteht aus Load und Stress.
Mhm.
Und an beiden kann ich ansetzen. Und bei Stress muss es nicht Meditation sein, es gibt tausend andere Möglichkeiten, Atemübungen, gesunder Lebensstil, also all die anderen Sachen, die wir so angeschnitten haben, helfen uns auch, dass wir anders mit Stress umgehen. Wenn ich gestresst bin, um weniger gestresst zu sein, aber eben auch resilienter zu sein, heißt widerstandsfähiger gegenüber Stress. Und da kann jeder ja so seine eigenen Sachen finden, ob es jetzt irgendwie Musik hören, Musik machen, gärtnern, kochen, spazieren, schreien, was auch immer, so was einem halt hilft. Und da halt um sich zu kümmern, ist halt ganz, ganz wichtig. Wie du halt vorhin schon gesagt hast, so Self-Care bleibt halt oft auf der Strecke.
Ja. Wir können jetzt nicht super tief ins Thema Meditationen reingehen, das wäre nochmal eine eigene Folge. Aber es gibt ja tausend Arten zu meditieren. Du kannst durch den Wald laufen, anstelle ist auch eine Form von Meditation. Du kannst dich klassisch versuchen im Lotus, jetzt kann ich gar nicht, macht meine Hüfte nicht mit, kannst du dich hinsetzen und versuchen, sich total zu versenken. Es gibt mittlerweile ein riesiges Angebot an Apps, die geführte Meditation machen. Aus deiner Erfahrung, auch mit deiner eigenen Arbeit, aber auch Arbeit mit Kunden, mit Unternehmen, was würdest du sagen, ist eine relativ einfach umsetzbare, vielleicht auch von der Länge machbare, integrierbare Meditation, wo du sagst, das ist eigentlich gut für Einsteiger, so würde ich an die Sache rangehen?
Ich denke, das Einfachste ist wirklich Atem beobachten. Und da vielleicht der Hinweis, es ist keine Atemtechnik. Atemtechniken sind super und gerade für Stressreduktion wahrscheinlich auch effektiver als eine Meditation, weil die Meditation selbst ist keine Entspannungsübung. Es kommt durch Regelmäßigkeit erst. Aber dieses, ich sitze da und ich bekomme mit, dass ich atme. Ist egal, wo ich den spüre, egal ob an der Nase oder am Oberkörper oder sonst wo. Ich weiß, dass ich atme und ich weiß, wenn ich einatme, atme ich ein. Wenn ich ausatme, weiß ich, dass ich ausatme. Das reicht schon. Und da geht es eben nicht darum, auf eine bestimmte Art und Weise zu atmen oder den Atem an einer bestimmten Stelle zu spüren. Der Grund, warum wir den Atem beobachten bei der Meditation, ist einfach nur, weil er jetzt passiert. Ich kann nicht den Atem spüren, der vorhin war, ich kann nicht den spüren, der nachher noch kommt, sondern nur den, der jetzt passiert. Und indem ich ihn spüre, bewusst mitbekomme in diesem Moment, bin ich mit meiner Aufmerksamkeit in der Gegenwart. Mhm. Das ist alles, was ich brauche. Und irgendwann merke ich, dass ich abgeschweift bin, durch Gedanken oder Empfindungen oder Geräusche oder sonst irgendwas anderes. Mhm. Und sobald ich das merke, komme ich zurück. Das ist im Prinzip alles, was ich mache. Und wenn ich das regelmäßig mache, fällt es mir irgendwann leichter.
Mhm.
Und da gibt es zwei Sachen, die ganz wichtig sind zu wissen. Das eine ist, Gedanken zu haben während der Meditation ist normal. Es geht also nicht darum, nicht zu denken. Das ist ein Trugschluss. Und das ist keine Entspannungsübung. Es geht also nicht darum, dass ich mich während der Meditation immer gut fühle oder entspannt fühle. Es geht ums Bewusstsein. Und ich kann mir dessen bewusst sein, dass ich gerade gelangweilt bin, oder ich kann mir dessen bewusst sein, dass ich gerade traurig bin oder genervt bin oder eben glücklich oder entspannt oder sonst irgendwas. Alles genau gleich gut. Wenn ich mir dessen bewusst bin, was gerade passiert, das ist alles genau gleich. Nichts ist besser davon. Und dieses Merken, dass ich abgeschweift bin, kann ich mit zwei Augen betrachten. Das eine ist, ich verurteile mich, dass ich gerade schon wieder abgeschweift bin. Ich wollte doch beim Atem sein.
Mhm.
Und das andere ist, ah geil, ich habe es gemerkt.
Mhm.
Ich habe gemerkt, dass ich abgeschweift bin und komme zurück. Vielen ist nicht bewusst, das sind zwei verschiedene Fähigkeiten, die wir trainieren. Bewusstsein und wieder bewusst werden sind zwei verschiedene Dinge. Passieren zwei verschiedene Dinge im Hirn. Und wenn ich immer nur bewusst bin, ja, so meinen, so einen Laserfokus halte und vielleicht jemanden neben mir habe, der mich die ganze Zeit erinnert, Atem, 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 dann würde ich, auch wenn das eine komische Meditation wäre, würde ich dann praktisch nur hier Präfrontalkortex irgendwie, würde ich nur meinen Fokus trainieren. Aber dieses Bewusstwerden, das sind so ein paar andere Bereiche im Hirn, würde ich damit nicht trainieren können. Und das brauche ich aber, um zu erkennen, dass gerade irgendwas nicht schief läuft, so eine Korrekturfunktion beispielsweise. Und wenn wir jetzt zu Mental Load zurückkommen, oft ist es ja so, ich bin schon wieder so krass mit Scheuklappen in diesem reinen Fühlen oder diesem überfordert sein und so. Und das zu merken, um da rauszukommen, also diese Hand, die mich da rauszieht, das ist nicht der Fokus, sondern das ist dieses Erkennen, bewusst werden. Und dafür brauche ich diese Ablenkung, dafür brauche ich Gedanken. Ohne die könnte ich das nicht lernen. Das heißt, wenn ich meditiere, brauche ich Regelmäßigkeit. Und wenn ich das mache, dann hilft mir das eben auch in ganz anderen Bereichen während des Tages.
Also sozusagen werden die aufkommenden Gedanken eigentlich unser Sparringspartner für unsere Bewusstwerdung. Ne? Ich nenne das immer gerne in die Beobachterrolle reinkommen. Das ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Ne? Ich habe genau den das, Gap zwischen dem Denkenden und dem Bewusstsein sozusagen, was wahrnimmt, dass da Gedanken entstehen und guck aus einer gewissen Distanz dann da drauf, versucht es dann erstmal nicht zu bewerten. Schön, wie du es gesagt hast, ne? Ich kann mich dann darüber ärgern, schon wieder abgeschweift oder sagen, ey, nice, ich bin mir gerade wieder darüber bewusst geworden, jetzt können wir wieder in den jetzigen Augenblick eintauchen. Das ist total einfach und total mächtig. Ja.
Und das schafft so viel Raum, weil dann merke ich plötzlich so, all meine Gedanken, all meine Empfindungen, all meine Emotionen und so weiter, die finden innerhalb des Geistes statt. Wenn ich mir dessen bewusst sein kann, heißt das, meine Aufmerksamkeit, mein Bewusstsein, mein Geist, die sind größer als das. Das ist praktisch der Raum, in dem das Wetter stattfindet. Da gibt es ein ganz cooles Bild von Ram Dass hat das, glaube ich, erzählt. Der hat gesagt, also es ist halt so eine Story, die das aber ganz, ganz cool veranschaulicht. Ein Künstler malt ein Bild von einer Wolke auf eine Leinwand. Und die, keine Ahnung, der Kunsthandel oder wer auch immer, der das aufhängen soll, dieses Kunstwerks, hat einen zu kleinen Rahmen und packt den in die Mitte der Wolke. Und dann sieht das so aus, als wäre alles nur Wolke. Und so fühlen wir uns manchmal. Wir haben diese Themen, diese Empfindungen und das ist alles gedrängt davon und wir fühlen uns nur scheiße und alles, also so alles ist schlimm. Wenn ich jetzt einen größeren Rahmen hätte, dann würde ich sehen, das ist eine Wolke und die ist innerhalb eines Raumes und das ist plötzlich Platz und Raum und das ist gar nicht mehr ganz so bedrohlich und ich weiß, diese Wolke entsteht und vergeht wieder und so weiter. Und wenn ich eben in diese Beobachterrolle reingehe, die du beschrieben hast, dann ist es eben genau das. Ich mache den Rahmen größer und dann ist es plötzlich gar nicht mehr so überwältigend, sondern es ist so, ja, ich weiß, das fühlt sich gerade so an und ich, das ist auch realistisch gerade irgendwie scheiße, aber ich weiß, alles kommt und geht und auch diese Empfindung wird nicht für immer so bleiben. Die Erfahrung habe ich immer und immer wieder in meinem Leben gemacht und das weiß ich auch jetzt, auch wenn ich es gerade anders fühle, ich weiß es trotzdem und ich kann es beobachten und wenn ich es beobachte, hat es mich nicht mehr so sehr im Griff.
Kann ich diese Fähigkeit auch so ins praktische Alltagsleben übertragen? Fallen dir Situationen ein, zum Beispiel auf der Arbeit, wo du sagst, da hilft dir auch diese Fähigkeit jetzt über das Handling des Mental Load hinaus?
Also mir würde jetzt keine Situation einfallen, der es nicht ist. Ja, letzten Endes ist es ja einfach dieses Bewusstsein dessen, was da ist. Und immer wenn ich bewusst bei der Sache bin, bin ich nicht passiv, bin ich nicht so diese Feder, die vom Wind hin und her getrieben wird, von den Emotionen und Gedanken und so weiter, sondern ich habe irgendwie so die Zügel in der Hand und ich kann das, was du vorhin mit dieser Lücke beschrieben hast zwischen Stimulus und Reaktion, da liegt ja die Freiheit zu entscheiden, was ich damit mache. Ich bin also weniger impulsiv, emotional in meiner Reaktion, sondern ich kann bewusst entscheiden, was ich mache und wie ich Leuten begegne. Und allein dieses präsent sein macht auch einen ganz großen Unterschied, jetzt beispielsweise in Interaktion mit anderen Menschen. Wenn ich jetzt bei der Arbeit bin, wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin irgendwie interagiere und präsent bin, also wirklich mit meiner vollen Aufmerksamkeit bei der Person bin und nicht bei irgendeinem Thema noch hänge oder gerade gedanklich eigentlich schon wieder ganz woanders bin, dann hat das auch eine ganz andere Qualität. Und dann können wir beispielsweise in schönen Kommunikationen, das ist halt einfach besonders schön, aber in Konfliktsituationen sind wir halt nicht so schnell in der Falle, dass wir dann impulsiv reagieren, uns verteidigen oder gegeneinander irgendwie kämpfen, sondern vielleicht erstmal beobachten, Perspektive auch übernehmen können, verstehen können oder vielleicht auch neugierig bleiben können, um durch Fragen vielleicht auch herauszufinden, woher kommt jetzt dieses Thema. Und dann können wir eben viel entschärfter und freundlicher und auf Augenhöhe mit anderen Leuten kommunizieren. Also es ist irgendwie in allen Themen drin, wenn ich bewusst bin.
Das ist wirklich Magie. Also es ist wirklich Magie.
Voll, ja, ja, total, ja.
Ja. Und man kommt vielleicht sogar auf den verrückten Gedanken, hat die andere Person nicht auch zum gewissen Grad recht? Also wenn man mal diese Schutzklappen alle fallen lässt und ohne Rüstung da reingeht und sich wirklich einfach anhört, was hat denn die andere Person zu sagen und das nicht sofort als Angriff interpretiert, kommt man fast immer auf den Punkt, ja, ich bin vielleicht nicht deiner Meinung, aber ich kann nachvollziehen, warum sich das für dich aus deiner Perspektive so darstellt und es ist gar kein Problem, das abzustellen, easy. Also wirklich, ja. Das ist wirklich Magie. Das ist total schön.
Ja.
Wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer inspiriert haben, achtsam auf ihren Mental Load zu schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade am Anfang schwierig ist, also wenn man sich mental so trainiert hat, ne, wenn dieser Druck schon da ist, wenn diese ganzen vielen To-Do-Punkte da sind. Also ganz praktisch das Handling, dass ich da nicht gleichzeitig Angst haben muss, dass irgendwelche wichtigen Aufgaben hinten runterkippen, weil ich so ein bisschen Verantwortung delegiere, weil ich vielleicht auch so ein bisschen ja entspannter an die Sache rangehe und nicht mehr mit so 100% Aufmerksamkeit, könnte ich mir vorstellen, dass da am Anfang zumindest auch so eine gewisse Angst mitschwingt. Vergesse ich jetzt, habe ich meinen Sohn vergessen vom Kindergarten abzuholen oder die Mama noch holen aus dem vom Arzttermin oder solche Sachen. Also ganz, ganz praktisch am Anfang so behutsam in dieses Thema, um vielleicht ein bisschen diese Angst nehmen zu können.
Ja, also wie gesagt, dieses Aufschreiben ist ganz, ganz wichtig. Was ich mache seit Jahren ist, ich mache mir Erinnerungen in meinen Kalender. Also dass wirklich mein Handy dann sagt, ey, in 2 Stunden ist das und das, in 1 Stunde ist das und das. Also so, dass ich dann auch so countdown-mäßig so drauf vorbereitet werde.
Ja.
Und dass ich wichtige Sachen gar nicht mehr vergessen kann. Bis ungefähr Zeit meines Masterstudiums oder Masterabschlusses, ungefähr zu der Zeit, habe ich mir alles immer versucht zu merken, jeden Termin. Was ich rückblickend komplett crazy finde, dass ich damals mir das nicht aufgeschrieben habe mit Erinnerung. Und da hatte ich dann halt einerseits halt mein Studium und ich hatte aber auch einen Job als sozialpädagogischer Familienhelfer, so als Nebenjob damals. Und da hat man halt 1000 Termine. Okay, dann muss ich bei der Familie sein, dann müssen wir beim Jugendamt sein, dann muss dies und das sein. Und damals habe ich das mir alles gemerkt und natürlich hat es dann irgendwann angefangen, ich habe es halt vergessen. Und dann so, kommen Sie noch? Wo sind Sie denn? Ich habe den Termin einfach vergessen.
Unangenehm.
Und dann habe ich irgendwann von der wundervollen Möglichkeit erfahren, dass man diese Sachen in sein Handy speichern kann mit Erinnerung. Und seither ist es so ein bisschen ausgelagertes Hirn, das mir sehr viel Freiheit gibt. Also ich würde jedem empfehlen, das zu nutzen, diese Erinnerungen. Und wie gesagt, trotzdem erster Schritt irgendwie das schriftlich machen. Aber wenn es denn wirklich um ganz wichtige Sachen geht, das ist ein Tool, das haben wir heutzutage, wir haben alle diese Handys, so würde ich einfach nutzen.
Das ist so witzig. Ich habe tatsächlich früher auch schon Papierkalender benutzt, also diese Tagesplaner.
Ja.
Weil das hätte bei mir niemals funktioniert, mir das alles zu merken. Unmöglich. Und ich habe mich auch, als dann zum Beispiel Google Calendar oder sowas rauskam, noch viele Jahre gewehrt, weil ich immer gesagt habe, nein, Ich will das mit der Hand reinschreiben. Ich verstehe auch rückblickend, es ist nochmal was anderes, wenn du was mit der Hand irgendwo reinschreibst und haptisch festhältst. Deswegen bin ich auch
Fan. Kann man nicht aus Versehen löschen.
Ja, genau, das kann man nicht aus Versehen löschen. Und es macht tatsächlich auch nochmal was anderes im Gehirn, wenn du was haptisch aufschreibst. Ist so, ne? Das stimmt schon, ja. Deswegen bin ich auch großer Fan von deiner Papierlisten-Idee. Aber als ich dann wirklich mal umgestiegen bin auf Google-Kalender und gesehen habe, ey, das Ding ist online auf jedem Rechner und ach du Scheiße, das gibt's als App. Ich kann abends, bevor ich ins Bett gehe, nochmal schnell auf meinen Kalender gucken, kann mir nochmal die Termine für den nächsten Tag angucken und weiß auch, okay, spätestens um 7 muss der Wecker klingeln oder ich kann bis 7:30 ausschlafen oder sowas. Das finde ich enorm. Und da sind wir wieder bei Beziehungen, einfach ein Shared Calendar. Mhm. Also, dass man sich gegenseitig da auch hilft. Das finde ich schon Tools, die einem das Leben wirklich dann auch erleichtern können. In unserem digitalen Zeitalter, was mich zu meiner vielleicht letzten Frage bringt, Umgang mit Social Media, mit Informationen. Ne? Wir hatten es ja auch schon so ein bisschen über das Ego und ich denke da auch so, Social Media ist auch ein wunderbares Vergleichstool. Man sieht einfach überall, wie alle anderen Menschen ihr Leben perfekt im Griff haben, perfekt die Familie, perfekt gedeckter Abendtisch, alles super healthy, der Ehemann glücklich, die Ehefrau glücklich, die Kinder, alles super, 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 super. Nur ich selbst krieg's offenbar nicht hin. Alle anderen schaffen es, nur ich selbst. Glaubst du, dass digitale Medien oder Serien oder das, was wir halt heute alles so als Entertainment zur Verfügung haben, dass das auch Mental Load für uns ist?
Absolut. Mhm. Also so, ist auch recht, recht gut untersucht mittlerweile, dass uns das stresst, bei Social Media zu sein, mhm. dass uns das depressiv macht, bei Social Media zu sein. Und man hat das ja eigentlich gar nicht im Griff. Also der Algorithmus ist stärker als wir. Also ich kann nicht dauerhaft auf Social Media sein, ohne dass dann irgendwann ich das Gefühl bekomme, genau wie du beschreibst, so irgendwie ist bei allen geiler. So, irgendwie klappt bei denen alles und so weiter. Man muss sich da immer wieder echt dran erinnern, so natürlich macht man dann das Foto und das Video und das ist auch mit Filter und Schnitt und Musik und so weiter und das wirkt dann natürlich alles so präsentierbar. Das wird ja präsentiert, so dafür wird es aufbereitet, dass man das präsentiert. Und ein wahrscheinlich das größte Problem für uns, um glücklich zu sein, ist, wenn wir Unzufriedenheit entwickeln mit dem, was wir haben. Und wir werden nicht an den Punkt kommen, Zufriedenheit zu bekommen, wenn wir uns immer vergleichen mit anderen. Weil dann ist immer so, ja, okay, aber wie ist es denn bei anderen? Oder bei allem, was man hat, bei irgendeinem Kontostand, bei sonst irgendwas, was man messbar machen kann, es kann halt immer besser sein. Und sich da irgendwelche Ideen zu entwickeln, ab wann man dann vielleicht glücklich sein wird, ist halt ein Trugschluss. Nein. Kommt halt nie. Ja. So, es wird einem jeder bestätigen, der was er sich ultra reich und erfolgreich ist, hat mich auch nicht glücklich gemacht.
Oder 10.000 Follower auf Instagram oder genau. 50.000 Follower auf TikTok oder so.
Ja, 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 ja. Ja. Das lustigerweise, da hatte ich erst ein Gespräch mit einem, der tatsächlich, also keine Ahnung, über 100.000 Follower auf Insta hat und halt auch meinte so, als ich 10.000 hatte, dachte ich, bei 100.000 ist dann, fühle ich mich dann gut. Jetzt sind 100.000, ich fühle mich nicht anders, im Gegenteil. So, hat dann irgendwie auch nichts verändert. Das heißt, wir sollten wirklich daran arbeiten, Zufriedenheit zu entwickeln, zufrieden zu sein mit dem, was wir jetzt haben, weil das ist eine Fähigkeit, die man entwickeln kann. Und wenn ich die habe, dann kann ich dann irgendwelche Dinge erreichen und dann kann ich auch zufrieden sein. Aber wenn ich die jetzt nicht habe, werde ich sie dann auch nicht haben. Das kommt nicht von außen. Zufriedenheit kommt von innen. Das klingt so kalenderspruchmäßig, aber ist so.
Ist genau so, ja.
Ich weiß nicht, kennst du den Begriff Hedonic Treadmill oder hedonistische Tretmühle?
Ja, aus der Philosophie habe ich das schon mal gehört, aber hilf mir mal.
Genau, es gibt es auch in der Psychologie. Das ist so diese Idee, dass wir, wenn wir eine Veränderung in unserem Leben haben, nach oben oder nach unten, also sagen wir gewinnen im Lotto oder wir haben irgendeinen Schicksalsschlag. Mhm. Es gibt einen Gewöhnungseffekt. Das Glück des Lottogewinns ist nicht stabil. Mhm. Und das Leid des Schicksalsschlags ist auch nicht stabil. Wir gewöhnen uns an diese Situation und kommen zurück zu unserer Baseline. Das heißt, egal was ich mir anhäufe und Followerzahlen oder Geld oder sonst irgendwas, ich werde mich daran gewöhnen und ich komme wieder zurück zu der Baseline und werde mich nicht besser fühlen, als ich es heute habe. Wenn ich also glücklicher werden will, dann muss ich an meiner Baseline arbeiten und nicht an irgendwelchen Dingen, von denen ich glaube, dass sie mich glücklich machen. Das ist niemals im Außen.
Also die Zufriedenheit in der Baseline finden.
Ja.
Ja. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und ein schöner Impuls für da draußen. Lieber Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diese schönen, tiefen Einblicke in das Thema Mental Load.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wenn ihr mehr erfahren wollt zu Philipp Pham, ich werde natürlich alle Social Media und Projektlinks in den Shownotes posten. Vielen Dank an euch, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bye, bye.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut.